Wir haben über Personal Branding gesprochen, weil ich mit LinkedIn angefangen habe und so weiter. Und ich war so, ah, wie soll ich mich positionieren und so weiter. Und sie war so, hey Hendrik, das ist völlig klar. Das ist Handball und du wirst diese Sportart nie loswerden.
Wenn diese Melodie wieder ertönt, dann weiß man, wo man ist. Es geht in eine neue Folge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Folge 17 im Podcast Hier sprechen kluge Köpfe. Das ist der Köln-Alumni-Podcast der Uni Köln. Ich bin Nikolas Verhoeven, auch Alumnus und ehemaliger BWL-Student an der Universität zu Köln. Und endlich geht's mal wieder in eine taufrische Folge. Heute auch mal wieder face-to-face. Ich habe einen Gast, der extra vorbeigekommen ist. Wir haben uns in Köln getroffen. Ich freue mich sehr auf ein schönes Gespräch. Und um dich schon mal so ein bisschen vorzustellen, kann ich direkt von Anfang an sagen, dass wir uns im Köln-Alumni-Team Gedanken gemacht haben. Das Jahr 2024 stand so sehr im Zeichen des Sports, ja, wir hatten Fußball-EM, wir hatten Handball-EM, wir hatten die Olympischen Spiele in Paris und irgendwie war so die Idee, wir müssen jemanden aus dem Sportkosmos mal wieder mit dabei haben und da haben wir jemanden gefunden, der astrein da reinpasst und nicht nur deswegen höchst interessant ist, sondern auch, weil er echt einen spannenden Weg gegangen ist und immer noch geht und über diesen wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr auf einen Deutsch-Amerikaner, ehemaliger BWL-Student, der heute als Marketing-Spezialist arbeitet und darüber hinaus, und das ist eigentlich das Wichtigste, Fulltime-Trainer in der USA Frauenhandball-Nationalmannschaft ist. Hendrik Schulze, heute am Mikrofon bei mir, grüß dich.
Danke für das Intro, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch total. Ich glaube, du hast so viel zu erzählen, dass wir mal schauen müssen, was wir alles heute schaffen. Aber wir haben Zeit mitgebracht und deswegen schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich hoffe, du hast auch keinen Anschlusstermin heute.
Ich habe Zeit. Wir können hier die ganze Nacht verbringen.
Hervorragend. Draußen ist es schon dunkel. Angeteased habe ich, dass du im Bereich Handball arbeitest. Ob das jetzt eher so dein, in Anführungsstrichen, normaler Beruf ist oder die Trainertätigkeit dann doch eher so nebenbei ist, das wollen wir heute mal alles in Ruhe klären. Vor allem könnte man, glaube ich, diesen Talk mit dir auch einfach englischsprachig führen. Da wärst du jetzt genauso sicher wie in Deutsch, ne?
Klar, also beide Sprachen muss ich sowohl beruflich in beiden Sachen, also sowohl in meinem Marketingjob als auch als Trainer benutzen, deswegen mir wäre das völlig egal.
Dir wäre das egal, mir nicht, deswegen bleiben wir bei Deutsch und vielleicht auch sogar ein bisschen Kölsch. Ich bin als erstes drüber gestolpert, in Anführungsstrichen, dass Hendrik Schulze ja ein sehr deutscher Name ist, würde ich sagen, aber du bist in den USA groß geworden, genauer genommen in Boston.
Genau.
Wie kommt es dann zu dem deutschen Namen?
Ja, meine Eltern sind in die USA gegangen. Und das hat den Grund, weil mein Vater in Boston am Dana-Farber Cancer Institute einen Research-Posten bekommen hat und den 2 Jahre da ausgeführt hat. Und da war die Idee, halt das Klassische im Bereich Medizin, wenn du in die Forschung willst, dann gehst du in die USA, holst dir das für den CV, holst dir die Erfahrung und dann gehst du wieder zurück. Und dabei ist es halt nicht geblieben, sondern sie sind drüben geblieben. Und irgendwann bin ich dann geboren, meine Schwester ist dort geboren. Und dadurch habe ich automatisch auch beide Staatsbürgerschaften, ne? Also die deutsche und die amerikanische. Und spätestens dann, als ich aus dem Kindergarten in die Grundschule sollte, haben sie gesagt, okay, jetzt final gehen wir zurück, weil wir wollen, dass unsere Kinder im deutschen Schulsystem halt groß werden. Und ja, deswegen meine Familie, Verwandtschaft, komplett deutsch. Dementsprechend bin ich dann auch sehr deutsch aufgewachsen. Ja, aber es hat immer im Hintergrund noch diese Connection zu USA bestanden. Und ja, zum Glück ist das auch nie komplett abgerissen, sonst säßen wir jetzt auch nicht hier.
Kann man so sagen. Du bist mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, hier ins Rheinland. Hast du noch Erinnerungen so an die ersten 5 Jahre?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv auch an meinen Kindergarten. 2011 haben wir eine große USA-Reise gemacht, beide Küsten und waren zum Schluss dann auch in Boston. Und dann haben wir unsere damaligen Kindergärtnerin besucht und den Kindergarten. Und das Geilste war einfach, weil ich bin halt, hatte halt in Erinnerung noch den Kindergarten, als ich 5 war. So, und dann bin ich rüber, 2011, 16. Und alles war so viel kleiner. So, also ich hatte die Dimension noch als kleiner Knirps und da dachte ich so, hä? Das war doch alles 3-4 Meter hoch. Und dann, ja, konnte ich da locker draufschauen. So, das war super cool. Und immer noch dieselben Kindergärtnerinnen, die dann kurz danach in den Ruhestand gegangen sind. Also das war sehr cool. Sowas ist halt hängen geblieben.
Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass man dann so 20 Jahre später nochmal hingeht und denkt, ach, deswegen habe ich früher von der Mittellinie immer Tore geschossen. Ging bei dir vielleicht auch so. Ob du schon dort Handball gespielt hast, wollen wir mal später besprechen. Mich interessiert jetzt erstmal, mit 5 Jahren so aus seinem gewohnten Umfeld auszutreten. Weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist. Also wie schnell hast du dich dann in Deutschland wieder eingefunden und wie sehr hast du vielleicht sogar rebelliert, dass du da in Boston erstmal bleiben willst?
Also ich glaube, die Transition war gar nicht so schwierig, weil wir auch, also es war ein sehr amerikanisches Umfeld, so im Bereich Kindergarten und so Aktivitäten gemacht haben. Gleichzeitig hatten wir auch einen Freundeskreis, der auch relativ deutsch war, den wir tatsächlich jetzt immer noch, die sind auch mittlerweile alle wieder in Deutschland, so, und da machen wir unsere Boston Reunion seit ja mittlerweile 20 Jahren gefühlt. Einmal im Jahr treffen wir uns. Ich glaube, das ging ganz gut, auch weil dieser Cut quasi war, dann Grundschule, so nach dem Motto. Der Umzug aus dem Norden von Köln nach Bonn in der 7. Klasse, der war viel schlimmer. Das fand ich nicht cool zu dem Zeitpunkt.
Okay, kann man denn sagen, dass dir eine der beiden Kulturen so ein bisschen näher war? Kann man die überhaupt so trennen voneinander? Also die klassische Frage wäre jetzt, bist du mehr deutsch oder amerikanisch? Das stelle ich jetzt bewusst nicht, aber vielleicht kannst du ja sagen, hey, das war irgendwie typisch deutsch und das war irgendwie ein bisschen typisch US-amerikanisch. Gibt es da irgendwas?
Ja, also vor allem jetzt mit der Arbeit oder in der Arbeit mit der amerikanischen Nationalmannschaft werden mir die unterschiedlichen Kulturen sehr viel krasser bewusst. Damals gar nicht so sehr, weil als Kind reflektiert man ja auch gar nicht so viel. Aber definitiv merke ich, dass ich sehr ein europäischer Amerikaner bin in dem Sinne. Mhm. Also sehr viele Sachen, die als es ist ein anderer Vibe, würde ich sagen, aber auch die Amerikaner oder als Amerikaner, die nur in den USA aufgewachsen sind, ist ein unfassbarer Nationalstolz, den besonders wir Deutschen bewusst nicht so haben, auf jeden Fall ganz anders haben. Eher so nach dem Motto, wenn Fußball-WM oder EM ist, dann sind wir deutsch oder stolz, Deutsche zu sein, aber ansonsten nicht. Das klassische Beispiel, du singst für jedes Spiel auch in der Liga singst du ja immer die US-Nationalhymne. Das können wir uns Deutschen uns ja niemals vorstellen, dass Bundesligaspiel und es wird erstmal die deutsche Nationalhymne gesungen. Ne? Also das sind so Sachen.
Ist es nicht sogar auch so vor einer Unterrichtsstunde oder am Anfang des Tages oder sowas?
Das
oder?
Weiß ich nicht.
Okay.
Aber
gut, du warst ja auch nicht auf der Schule dort, logischerweise.
Stimmt, genau, das weiß ich nicht.
Aber ja, guter Vergleich. Wenn jetzt hier der ortsansässige 1. FC Köln spielt, da dann auf einmal die deutsche Nationalhymne, das wäre schon ein eigenartiges Bild.
Crazy, ja. Ansonsten merke ich eher, vielleicht ist das auch meine Persönlichkeit, aber die Coachin, mit der ich in der Nationalmannschaft arbeite, sie ist selber ungarisch und Französin. Sie sagt manchmal, boah, Hendrik, du bist so deutsch. ich weiß, vielleicht ist das auch einfach nur, weil ich dann auch noch ein sehr organisiertes Denken habe, so, aber da sagt sie so, um mich zu necken, so, oh, you're so German. So, und dann merke ich so, ja, klar, ich bin auch so mit meiner Familie aufgewachsen.
Jetzt kommt doch die Frage, also ich denke an Sport in den USA. Da haben wir die NFL, die NBA, also ne, Football, Basketball, dann auch Baseball. Da kommt jetzt in den Top 5 Sportarten nicht unbedingt der Handball. Wie kommt es dann dazu, dass du, ist das der typisch Deutsche, der dann mit dem deutschen Handball angefangen hat auch?
Ja, genau. Also im Nachhinein bin ich dann wieder super glücklich, dass meine Eltern dann gesagt haben oder irgendwann entschieden haben, dass wir aus dem Norden von Köln in die Richtung Bonn ziehen, in der 7. Klasse dann oder zur 7. Klasse. Und mein damaliger Nachbar, dann auch bester Freund, hat Handball gespielt. Und der hat einfach gesagt, Hendrik, ich nehme dich jetzt mit, du hast gar keine Wahl, du kommst jetzt mit zu meinem Training. Und das ist auch das klassische Beispiel, glaube ich, für jeden, der irgendwie Fußball angefangen hat, Handball angefangen hat, dass irgendwie ein Kumpel einen mitgenommen hat und dann erstes Training fand ich mega geil und dann habe ich nie mehr zurückgeschaut. So. Und deswegen genau in Deutschland Handball kennengelernt, weil in den USA wäre das wahrscheinlich nie passiert, weil es einfach nicht stattfindet. Und ja, mein Vater hat früher selber Handball gespielt, aber meine Eltern haben mich nie speziell zu einem Sport hingebracht, um zu sagen, Henrik, du musst jetzt unbedingt Handball spielen oder unbedingt Fußball spielen. So, das durfte ich mir immer selber ausprobieren. Deswegen, das war ein sehr glücklicher Zufall und noch ein, zwei andere Mentoren auf dem Weg im Handball gefunden, die mich auch immer weitergebracht haben. Deswegen, so kam ich dann zum Handball und dann letztendlich, warum US-Nationalmannschaft? Weil, naja, 2000, ich weiß gar nicht genau, wann das war, 2014, 15, wollte ich eigentlich, nee, ein bisschen früher, wollte ich eigentlich Junioren-Nationalspieler werden für die Deutschen. Hab's dann bis in die letzte Auswahlstufe gebracht in Deutschland und dann aber nicht final zu einem Lehrgang für die DAB-Junioren. Und dann war so mein Motto, okay, wenn es für die Deutschen nicht reicht oder knapp nicht gereicht hat, dann wird es auf jeden Fall für die Amis klappen, weil ich meine, come on, niemand kennt Handball in den USA, dann sollte ich das auf jeden Fall schaffen. Und dann habe ich so eine Art Video, wie soll ich sagen, so Video-CV von mir gebaut und Videos rübergeschickt und dachte so, klar, okay, dann gucken die das an, schreiben mir zurück, geil, Henrik, wir nehmen dich gerne auf. Aber es kam halt nie was zurück. So, und das hat mich am Anfang mega frustriert. Und dann habe ich das aber irgendwann abgehakt und mehr oder weniger per Zufall 2018 habe ich die US-Nationalmannschaft in Dormagen bei einem Trainingslehrgang gesehen und dann die Connection hergestellt. Und dann ging es tatsächlich sehr schnell. Aber so ist quasi mein Handball-Werdegang von Anfang bis die Connection wirklich mit der Nationalmannschaft erstmals hergestellt wurde.
Also im Fußball sagt man ja, der hat einen guten Ball gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, sagt man im Handball auch, der kann einen guten Ball werfen. Also offensichtlich warst du zumindest, egal wie man es nennt, ein guter Handballer, der auch dann wirklich in der Jugend hochgespielt hat. Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. War dir bewusst, dass du sagst, als Deutsch-Amerikaner könnte ich vielleicht dann wenigstens für die USA auflaufen? Scheint so zu sein. Also es war jetzt eine Mischung aus dann doch glücklicher Fügung, dass ihr euch in Dormagen getroffen habt, aber auch ein bisschen schon die Idee, dass das funktionieren könnte, ne?
Auf jeden Fall. Also wenn man in die Handballwelt eintaucht, dann merkt man sehr schnell, dass Handball und USA, das ist so wie Wasser und Öl, so ein bisschen. Also wirklich, da gibt es sehr, sehr wenige Berührungspunkte. Und wenn man sich in Paris jetzt die Medaillenspiegel angeguckt hat, dann ist die USA ja immer eins oder zwei mit China so. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, englischsprachige Nationen, Great Britain, Irland, Australien, selbst Neuseeland sind immer so Top 20 und nirgendwo wird Handball gespielt. So, deswegen war für mich klar, okay, wenn ich es jetzt knapp oder halt nicht für die Deutsche geschafft habe, aber eine Auswahl gespielt habe, dann sollte ich es auf jeden Fall in der amerikanischen Nationalmannschaft zumindest unter die Top 5 oder so kommen, auf meiner Position.
Wie oft haben die denn so gespielt oder trainiert? Haben die dann auch so Lehrgänge gehabt, wo du jedes Mal teilnehmen konntest? Also ich stelle mir das schon schwierig vor. Du bist dann hier im Rheinland, in Dormagen und die US-Nationalmannschaft hat, sag du es mir, alle 3 Monate mal einen Lehrgang, aber dann eben in, keine Ahnung, Boston, Texas und Washington DC oder was, ne? Also wie hat das funktioniert?
Ich glaube, seit 2018 hat sich sehr viel verändert, besonders auf der Männerseite damals, weil dann hat Robert Hedin die Männernationalmannschaft übernommen und er ist selber Schwede und war selber Olympionike. Ich glaube, er hat sogar Gold gewonnen bei Olympia 1992 oder 96, ich weiß nicht genau. Also ein super erfahrener und sehr, sehr erfolgreicher Handballer und dadurch wurde es auch mehr europäisch. Das hat einfach damit zu tun, dass er auch in Europa lebt und neben mir auch sehr viele Dual Citizens dann in die Nationalmannschaft aufgerückt sind, die also sowieso in Europa aufgewachsen sind oder jetzt hier in Europa leben, in einer professionellen Liga spielen. Und das ist der eine Grund, warum dann auch mehr amerikanischer Handball irgendwie in Europa stattgefunden hat, in Form von Camps, so wie in Dormagen. Und der andere Grund ist super praktisch, dass ich werfe diese Zahlen immer sehr gerne rein, weil es die meisten Leute schockt. In der USA gibt es aktuell 5 Handballfelder in der ganzen Nation.
So, und jetzt sehe ich schon.
Bin geschockt.
Ja, okay. Wie die Augen hochgehen. Das glauben viele nicht, weil dieses Land ja so unfassbar sportverrückt und reich ist auch. Aber weil niemand Handball kennt, ist auch niemand auf die Idee gekommen, ein Handballfeld zu bauen. Oder die bauen halt Basketballfelder und ein Basketballfeld ist halt schon kleiner als Handball. Und wenn du nicht gerade eine Dreifachhalle hast, dann passt halt Handball nicht da drauf. Und selbst wenn du eine Dreifachhalle hast, zieht niemand die Linien oder kauft die Tore. So. Das heißt, wenn du in den USA Handball spielen willst, das ist super schwierig, überhaupt ein richtiges Feld zu finden.
Das bedeutet, dass du jetzt aber auch kein Exot warst, der zu den US-Amis dazugestoßen ist und du warst der Einzige, der aus dem Ausland dazu kam, sondern das war sogar mehr, ja, wäre man vielleicht sogar denn der Exot gewesen, wenn man selber aus den USA zu so einem Camp kam.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also wir hatten sehr viele Dual Citizens und tatsächlich auch einige Deutsch-Amerikaner. Bei uns in der Frauennationalmannschaft ist das aktuell auch so, dass wir sehr viele Norwegisch-Amerikanerinnen haben und Deutsch-Amerikanerinnen. Wir nennen das so manchmal liebevoll die German Mafia. weil wir tatsächlich dann schon, wenn wir nicht, was heißt nicht aufpassen, aber du kannst schon mal irgendwie zu einem Lehrgang von uns kommen und zufällig nur Deutsch als Sprache gesprochen hören, weil dann zufällig die fünf Deutsch-Amerikanerinnen zusammen am Tisch sitzen und dann halt eher Deutsch reden.
Wie war jetzt der Weg zwischen Handball und dann Schule? Dann hast du ja irgendwann deinen Schulabschluss gemacht. Wie lange hat dich dann der Handball als Spieler begleitet?
Extrem. Extrem lange und bis ich aufgehört habe, war auch das Ziel, Profi-Handballer zu werden. Deswegen habe ich sehr viel, ich habe geguckt, wie kann ich Sport machen und dann drumherum alles andere koordinieren. Auch wenn meine Eltern das eher wahrscheinlich anders gewichtet gesehen haben. Ich habe das dann so kommuniziert, dass alle glücklich waren. Aber meine Studienauswahl war dann auch sehr schnell klar, dass ich gesehen habe, okay, hier will ich weiter Handball spielen. Deswegen passt das super gut, weil BWL in Köln zu studieren, sehr gute Uni, deswegen das hat gepasst. Was bei mir immer so ein bisschen nicht stattgefunden hat, waren so Internships, so hier als Pflichtpraktika oder als Werkstudent habe ich nie gearbeitet, weil ich einfach so viel Handball drumherum gemacht habe und dann im Zweifel noch eher als Coach gearbeitet habe, anstatt dass ich jetzt mein BWL-Studium so krass unterstütze, durch noch hier und links und rechts da Praktika zu machen. Also der Fokus Handball neben dem Studium war immer sehr groß, ja.
Handball statt Kellnern, kann man so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast sowohl den Bachelor als auch den Master an der WISO gemacht. BWL, wie gesagt, in Corporate Development, das war so dein Schwerpunkt. Ab wann kam die Entscheidung und vor allen Dingen auch warum, BWL zu studieren und auch an die Uni Köln zu gehen?
Sehr lang dachte ich, dass ich in die Fußstapfen von meinem Vater folge und Medizin studiere, weil er hat mich und meine Schwester früher immer direkt in sein Research Lab mitgenommen. Das war super fancy, immer diese teuren Geräte und so Pipettieren zugucken. Da dachte ich, boah, das will ich auch machen. Und dann, spätestens in der 11., 12. Klasse Bio-LK habe ich gemerkt, ja, ist spannend, aber da sehe ich mich überhaupt nicht. Und dann war es, okay, Leistungskurs Sozialwissenschaften, dann ist BWL so das Nächste. Und dann habe ich das gemacht und war sehr zufrieden, aber habe nie so gesehen, boah, ich will jetzt später unbedingt ein Startup machen oder ich will unbedingt ins Marketing gehen oder M&A machen oder, I don't know, irgendwie in den Finanzbereich später mich, sondern es war so, ich will Handballprofi werden. Also ich habe richtig Bock auf Handball und da richtig tief reinzugehen. Auch da noch nicht so als Trainer, wo ich dann nebenher schon trainiert habe, Mannschaften, sondern ich hatte Bock, richtig Handballprofi zu werden. Und deswegen war es klar, ja, wie gesagt, hier aufgewachsen, Uni Köln ist richtig gut, dann bleibt man hier, geht auf die Uni Köln und hast Gummersbach um die Ecke, Dormagen um die Ecke, Tusem Essen auch nicht zu weit weg. Erst- und Zweitliga-Vereine, Krefeld dritte Liga, deswegen war es klar, dann hier zu bleiben und so weiter zu gucken, dass man Schritt für Schritt mit dem Handball als Profi oder als Spieler weiterkommt.
Echt, echt große Passion für Handball, kann man da jetzt schon zusammenfassen, sagen, nach 20 Minuten Talk. War dein Lebensmittelpunkt dann immer noch Dormagen und du bist nach Köln gependelt oder bist du dann für die Uni auch nach Köln gezogen? Wie kann ich mir vorstellen, wo du geschlafen hast?
Ja, ich habe lange, zu lange im Nachhinein im Siebengebirge gewohnt. Also da war mein Heimatverein und wo ich dann auch in dem Moment gespielt habe. Und dann bin ich aus dem Siebengebirge zur Uni gependelt. Wenn ich daran denke, viermal die Woche, das ist crazy. Das ist also, was ich mir dabei gedacht habe, weil dann musste ich morgens um 6 aufstehen, um 8 oder so oder 8.30 Uhr in der Vorlesung zu sitzen, also 2,5 Stunden mit den Öffis. Das habe ich, glaube ich, 3 Semester gemacht, bis ich dann final gesagt habe, das macht gar keinen Sinn. So, ich ziehe nach Köln, dann pendel ich lieber die andere Strecke von Köln zum Training quasi ins Siebengebirge, weil da haben wir dann irgendwann auch ein Auto gestellt bekommen vom Verein. Das ist wesentlich kürzer, als dass ich 5 Stunden am Tag in so Bus und Bahn verbringe. Genau, deswegen habe ich dann in Köln gewohnt und erst als ich aufgehört habe, wirklich selber Spieler zu sein, 2020, habe ich in Dormagen dann auch angefangen, als Coach zu arbeiten. Aber dann bin ich auch dorthin gependelt. Also ich habe immer in Köln gewohnt, ich habe nie in Dormagen gewohnt und habe in Anführungsstrichen nur 3 Semester im Siebengebirge gewohnt und habe diese Pendelei gemacht.
Ja, nur 1,5 Jahre, kann man ja mal hochrechnen. Ich habe jetzt kein Mathe studiert, pur. Aber das sind einige Stunden, die du in Bus und Bahn verbracht hast. Was kommt dir denn als allererstes in den Kopf, wenn ich dir Universität zu Köln zuwerfe?
Als erstes kommt mir tatsächlich so die Bib und ein Professor in den Kopf. Auch weil ich in Vorbereitung quasi auf den Podcast so ein bisschen gehört habe, dass du manchmal diese 3 schnellen Fragen oder so, und dann dachte ich mir so, okay, ja, viel Zeit in der Bib verbracht. Und ich hatte einen sehr, sehr coolen Professor in, ich weiß gar nicht, wie das Fach hieß, Digital Marketing oder sowas, wo wir so Businessmodelle von Airbnb auseinandergenommen haben und geguckt haben, wie kann sowas wie Airbnb oder Uber überhaupt funktionieren? Hätte das funktioniert ohne das Internet? Und die klare Antwort ist nein, weil wie hättest du sowas organisiert, ohne ein Smartphone oder Internet zu haben? Und das war, abgesehen davon, dass er super smart und sympathisch war, einfach so hands-on. Und das hat mich so gepackt irgendwie, dass das auf jeden Fall das erste und mit eins der coolsten Fächer, was mir so in den Kopf kommt, wenn ich generell auch an die Uni denke.
Und an Räumlichkeiten, wenn es jetzt vielleicht auch, sagen wir mal, in der Bib hast du offensichtlich gelernt. Mhm. Was kommt dir noch so? Wo hätte man dich getroffen in der Regel?
Was mir am Schluss in meinem Masterstudium aufgefallen ist, dass die BWLer teilweise komplett verstreut sind. Also ich habe sowohl mal in der Zoologie irgendwie gesessen und da roch es wirklich nach Zoo. Und dann war ich auch bei den Pädagogen und irgendwann bei Mathe. Ich war nur nie bei den Biologen oder Biochemikern oder so. Ich glaube am ehesten dann noch in der großen Aula oder so. Oder halt im Viso. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe weniger in der Viso verbracht, als ich eigentlich hätte sollen oder so.
Thema Mensa, warst du ein Mensagänger?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Da wurde schon jeden Tag das eigentlich ja mit Vorspeise, Nachspeise, das ganze Menü mitgenommen. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe mir auch immer dick aufgetischt.
Ja, das waren gute Zeiten, faire Preise auch in der Mensa.
Ja, die Preise, glaube ich, das kannst du gar nicht günstiger machen.
Nee, das war gut. Müsste man nochmal vorbeigehen auf dem Mittagessen. Kann nicht schaden. Ich finde es auch extrem spannend, in den ganzen auch Alumni-Podcast-Folgen, die wir bis jetzt hatten, so zu erfahren, was haben die eigentlich mitgenommen aus dem Studium. Ne? Bei dem einen ist es wirklich das eine Fach oder die eine Formel, bei dem anderen ist es die Lebensweise oder die Kontakte. Welche Erfahrungen oder auch Inhalte aus dem Studium, würdest du sagen, hast du jetzt mitgenommen für dein aktuelles Leben?
Vor allem ist mir natürlich der Master noch mehr präsent, einfach weil es das letzte Studium ist quasi, das ich gemacht habe. Ich hatte einige coole Projekte, die ich am Ende gemacht habe. Eins war mit Simon und Kucher zum Beispiel auch. Das war sehr hands-on. Ich hatte einen Merger and Acquisition Kurs, den ich aufgrund von Covid tatsächlich einmal schieben musste und dann quasi zweimal gemacht habe. Und das war auch ein sehr, sehr guter Professor, weil der auch, ich weiß nicht, ob der mit Bayer gearbeitet hat oder der war, glaube ich, auch Consultant irgendwie. Aber das haben wir quasi einen Merger von Bayer und
ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber richtig von vorne, von A bis Z auseinandergenommen. Das war sehr cool, das so im Detail auseinanderzunehmen. Und was mir auf jeden Fall hängen bleibt, ist, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in diesem Leben noch scientific arbeiten werde, weil meine Bachelor- und Masterarbeit, das war das Schlimmste, was ich in meinem Studium durchmachen musste. Das bin nicht ich. Also nicht, weil ich irgendwie nicht sorgfältig arbeiten kann, aber Paper schreiben ist nicht meins.
Das finde ich interessant. Genau das liebe ich, nämlich diese verschiedenen, ja, Meinungen oder Erfahrungen, dass ich zum Beispiel gedacht habe, ich habe wenig Hausarbeiten geschrieben, aber die waren für mich auch eigentlich immer ganz angenehm, weil so dieser eine Tag, dann eine Stunde zu haben, wo du abliefern musst, das hat auch seinen Charme, aber ich hatte dann eher so mich in dem Prozess gesehen, dass man ja hier mal geschrieben hat in dem Café und dann mal in der Bib und so weiter. Genauso dann auch zu hören, bei manchen ist es auch einfach die Erfahrungswerte zu sehen, okay, so eine Uni ist ja ein Riesenkonstrukt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, was man wahrscheinlich nie so 100% verstehen kann oder greifen wird. Und da so rauszupicken, okay, was brauche ich oder wen brauche ich, um Sachen hinzubekommen. Also kurz gesagt, wie das Leben so ist, du hast hunderte, tausende Facetten und pickst dann das halt raus, was dir gerade hilft oder was du brauchst. Das hat mir immer unheimlich geholfen. Jetzt habe ich lange von mir gesprochen. Du sagst, du hast Fächer, die dir im Kopf geblieben sind. Du hast sogar einen Professor, der dir im Kopf geblieben ist. Gibt es vielleicht auch irgendwas, was so in deiner Persönlichkeitsentwicklung hängen geblieben ist aus der Zeit?
Also ich hatte Glück, dass ich, als ich mein BWL-Studium angefangen habe, auch teilweise mit Leuten zusammen war, die ein paar Semester höher waren, was irgendwie funktioniert hat, weil die am 5. oder 6. Semester waren und dann konnten wir einfach dieselben Module machen, die in meinem, wie nennt man das nochmal, gibt es auch irgendwie so ein, die Uni sagt, so solltest du dein Studium eigentlich machen, so ich weiß nicht, Modul, irgendwas, Plan heißt das. Mein Studium sah überhaupt nicht so aus, außer dass vielleicht die Masterarbeit als letztes kommt oder die Bachelorarbeit. Aber die haben mich mitgenommen und natürlich siehst du Sachen nochmal anders mit Leuten, die einfach schon am Ende des Studiums sind, plus die gleichzeitig schon, wie gesagt, so Werkstudentenjobs machen oder schon anfangen, Consultants zu arbeiten, die einfach in so einem Fach ganz anders sitzen, nicht so erstes Semester, oh, es ist so fancy hier zu sein und mal gucken, wie das ist. Und ich war auch erst 17 oder gerade 18.
Hast früher angefangen zu studieren.
Genau, so da gehst du natürlich nochmal ganz anders rein als jemand, der 20, 21 ist oder 22, weil er noch G9 gemacht hat. So, du lernst menschlich einfach Sachen anders nochmal oder nimmst die anders mit oder wie die Leute darüber reden. Plus tatsächlich in meinem letzten oder ganz am Ende meines Bachelors habe ich auch mit jemandem zusammengearbeitet, der ein Startup hatte. So. Und dann gehst du nochmal ganz anders in so ein Fach rein, weil du merkst, ah, okay, also so sieht es im Real Life quasi aus. Das einmal und dann im Master würde ich sagen, Covid war halt auch einfach crazy. So,
das heißt, die Corona-Zeit war genau bei dir während des
Masters. Ja, genau. Ich hab 2019 im Oktober angefangen und dann quasi zum Ende meines ersten Semesters, kam halt Covid und der erste Lockdown und Klausuren sind ausgefallen und alles wurde plötzlich online und dann hat sich sehr viel geändert. Ich muss sagen, aus der Studienzeit, muss ich sagen, habe ich mehr so ein, zwei Beziehungen quasi geknüpft, die teilweise auch gar nicht mehr so vorhanden sind jetzt, wo ich, glaube ich, in dem Moment mich dann auch mit teilweise gar nicht so Studium beschäftigt habe. In der Covid-Zeit habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt, weil teilweise hast du auch nicht studiert, weil Studium nicht stattgefunden hat, so in den Lockdowns. Da habe ich Sachen gelernt, die mit mir zu tun haben, die vielleicht gar nicht so mit Studium zu tun haben. Studium hat einfach in dem Moment auch stattgefunden.
Was würdest du sagen? Du hast schon ein paar Beispiele genannt von Kommilitoninnen, Kommilitonen, die Werkstudenten waren. Gab sicherlich auch Beispiele, die vielleicht sonst das Studentenleben genossen haben. Bei dir, hast du schon gesagt, war ein ganz großer Teil deines Lebens dann Handball nach wie vor. Wie würdest du sagen, war so die prozentuale Verteilung zwischen Universität, Handball und vielleicht, was sonst noch in deinem Leben so stattgefunden hat?
Ja, also 2020 habe ich über ein spezielles Programm die Möglichkeit bekommen, weil ich da auch in dem Moment Nationalspieler war, quasi, oder 2019 hat sich das angebahnt, Leistungs- oder Profispieler zu werden und nach Schweden zu gehen. So. Und das war auch so die,
spannend, okay.
Das war so die Zeit, wo ich dann auch überlegte, ah, ich habe gerade mein Masterstudium angefangen, kann ich das remote dann machen, weil alles ist ja online irgendwie doch, man muss gar nicht so präsent sein, dann müsste man vielleicht einmal im Semester zurückkommen und Klausuren schreiben, so. Also das zeigt schon, Handball war ja sehr, sehr dominant, aber so wie das, glaube ich, bei jedem ist, der nicht Fußballer ist, weiß man, man wird niemals so viel Geld verdienen, dass man mit 30 oder so sagt, so, okay, jetzt lasse ich einfach meine Millionen, die auf dem Konto sind, investiere ich irgendwo und ich lebe mein Leben einfach so ein bisschen, was mir jetzt Spaß macht, so, und mache die Sachen, die mir Spaß haben. Deswegen war immer auch klar, okay, du musst ein Studium machen und gleichzeitig nur Handball wäre mir, glaube ich, auch zu langweilig gewesen. Also das weiß ich jetzt auch so. Ich habe es geliebt, quasi so viel zu trainieren, dass man wirklich sagt, okay, mehr kannst du nicht trainieren. Ich hatte auch die Chance, kurz davor, vor 2019, wo sich diese Leistungssportmöglichkeit angebahnt hat, beim Zweitligisten in Dormagen mitzutrainieren. Das heißt, ich habe plötzlich von dieser semi-amateurhaften Struktur in der vierten Liga, habe ich plötzlich Zweitliga mitgemacht mit dreimal Frühtraining und dann noch eine Einheit am Abend. Also plötzlich von 3 Trainingseinheiten auf 7 hoch. Und da habe ich auch gemerkt, boah, krass, was wir von Leistungssportlern teilweise halt nicht verstehen, ist, wie die in Anführungsstrichen 1 oder 2 Mal am Tag trainieren und sonst halt nicht so viel hinbekommen, weil du bist körperlich einfach so am Arsch und teilweise auch geistig, weil teilweise machst du ja Krafttraining, was dich neuronal, also was dein Nervensystem so krass beansprucht, dass du bist einfach müde, du musst einfach schlafen, obwohl du nicht gedacht hast in dem Training groß. Das ist wie, als würdest du gerade aus einer Klausur kommen, wo du ja auch teilweise merkst, boah krass, ich muss 2 Stunden Mittagsschlaf machen. So. Nee, also Handball war sehr dominant, war sehr federführend mit dem Hintergedanken, du musst auf jeden Fall ein gutes Studium machen, weil das ist einfach Bedingung, das ist einfach, was notwendig ist für einen Handballleistungssportler.
Wie hart war es für dich dann, neben dem trotzdem noch auf gut Deutsch den Arsch hochzukriegen, für Klausuren zu lernen?
Kommt das Fach an.
Ist schon extrem, wenn du das so erzählst, dass du ja wie ein Leistungssportler dann gelebt hast und nebenbei, in Anführungsstrichen, dann noch mal eben ein BWL-Studium wuppst, was ja auf Vollzeit ausgelegt ist, ne?
Ja.
Ist ja keine private Abendschule gewesen.
Nee, das ist es definitiv nicht. Kommt mega aufs Fach an. Also ich glaube, es gab Fächer, die waren einfach sehr spannend, die waren, vielleicht hatte ich da auch in dem Moment einen anderen oder einen guten Bezug zu und dann war das sehr spannend. Ansonsten gab es auch einfach Fächer, die mich in dem Moment nicht interessiert haben oder manchmal passiert das Leben auch und dann interessiert ein Studium sowieso nicht, so nach dem Motto, das war unterschiedlich. Grundsätzlich hat mein Studium mir schon Spaß gemacht, würde ich sagen.
Vor allem ja auch durchgezogen und dann sogar die Entscheidung getroffen, hey, ich mache auch noch einen Master. Das heißt, ganz so schlimm kann es definitiv nicht gewesen sein und ganz so schlecht kannst du auch nicht gewesen sein, das alles so nebenbei zu wuppen. Vielleicht kannst du uns ja in aller Kürze dann mal darstellen, wie verlief jetzt einmal der Weg vom Spieler, wo vielleicht irgendwann die Einsicht kam, okay, mit dem Profi-Handball klappt es nicht oder vielleicht wolltest du sogar gar nicht, hin zum Trainer-Dasein und heute Nationaltrainer im Frauenbereich, sprechen wir auf jeden Fall auch noch im Detail drüber, aber dieser Weg vom, hey, ich bin der Student und neben meinem Lernen habe ich gerade nochmal bei Bayer Dormagen mittrainiert, bis hin zu Studiumabschluss und Trainer-Dasein.
Ich habe zwar, also meine aktive Karriere als Spieler habe ich, in dem Moment wusste ich es noch nicht so, aber letztendlich mein letztes Spiel hatte ich 2019 im November oder so. Und dann hatte ich eine Diagnose, dass ich ein Hüftimpingement habe, was quasi bedeutet, dass mein Hüftkopf zu groß ist für die Pfanne und dadurch entsteht Reibung und dadurch ist Knorpel weg und dann haben sich einfach Schmerzen entwickelt, was einfach daran liegt, dass ein Handballtorwart crazy Sachen Flexibilität braucht mit seinen Beinen. Und
da ist ja wirklich der Fuß mindestens auf Höhe der Schulter teilweise, wenn nicht sogar höher, dann ja.
Genau. Und das war nicht die beste Sportwahl quasi für meinen Körper. Das weißt du dann aber auch erst nach quasi 10 Jahren den Sport betreiben. Dann meldet er sich so nach dem Motto. Also es war nie ein Unfall. Aber dann hatte ich eine OP 2020, was in dem Moment gar nicht schlimm war, weil die ganze Welt stand still. 2020. So, das hat mich in dem Moment gar nicht so gejuckt. Aber spätestens 21 nach der zweiten OP auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, okay, ich gehe voll ins Trainer sein. Und da hatte ich den großen Vorteil, dass schon 2020, als diese OP anstand, habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt in dem Moment, wo ich nicht aktiv Spieler sein kann, bin ich einfach aktiv Trainer. So, ich hatte schon in meiner Jugendzeit, als ich 15 war, habe ich E-Jugendliche trainiert und habe, als ich dann älter wurde, auch mal eine D-Jugend, eine C-Jugend, eine B-Jugend, eine A-Jugend trainiert. Also Coach war ich schon immer, auch als Spieler schon. Nur nicht in dem professionellen Stil. Und dann 2020 hat Dormagen, weil ich da auch eine Connection hatte, haben die gesagt, Hendrik, wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass du bei uns auch im Staff arbeitest, dann, ne, dann lass das doch mal machen. Und dann habe ich natürlich auf jeden Fall direkt zugesagt, weil Dormagen in dem Leistungszentrum, die spielen jedes Jahr in den Jugendmannschaften um die deutsche Meisterschaft. Das hat mich natürlich mega gereizt, direkt in diesem Leistungssport und Profibereich anzuknüpfen, ob das jetzt als Trainer oder als Coach in dem Moment ist, war mir egal. Habe ich das gemacht, habe als Landesauswahltrainer auch gearbeitet hier im Mittelrhein an den Stützpunkten. Und mein Mentor zu dem Zeitpunkt war Jamal Naji, der mir sehr viel Vertrauen geschenkt hat, der selber mein Jugendcoach war und dann nach Gummersbach gegangen ist und dann nach Dormagen gegangen ist und mich immer wieder teilweise ein Trainingslager von seiner Jugendbundesligamannschaft mitgenommen hat und gesagt hat, Hendrik, ich vertraue dir meine Torhüter an, bitte unterstütz die in dem Trainingslager, coach die da. Und so bin ich Schritt für Schritt dann halt, wie gesagt, in die Landesauswahl, zu den Stützpunkten als Trainer gegangen, dann nach Dormagen. Und das ist so mein Coaching-Werdegang, bis ich dann gemerkt habe, ja, okay, als 2021 nach der zweiten Hüft-OP habe ich gesagt, nee, als Spieler mache ich das nicht mehr, weil ich will mit 30 nicht neue Hüften bekommen müssen, sondern will dann immer noch meine eigenen Hüften haben. Und das also lohnt
ganz
sich.
Kurz, war das ein harter Prozess, sich das dann so einzugestehen?
Es war sehr kurz, sehr hart, weil, wie gesagt, es kam sehr viel auf einmal zusammen. Ich war 2018 ja erstmalig Nationalspieler geworden, hab dann bei der Zweitliga durfte ich mittrainieren in Dormagen. Dann kam diese Chance, Profi-Handballer zu werden, nach Schweden zu gehen. Da hat sich auf einmal so viele Kindheitsträume, waren so greifbar. Und dann ist plötzlich alles weg. Aber es war halt so krass, weil mit Covid war ja plötzlich alles weg. Also es war für jeden ja plötzlich mal alles weg. Ne? Also vor allem dieser erste Lockdown war ja ein kompletter Stillstand für alles. So, die ganze Welt hat stillgestanden. So. Also es war, glaube ich, so special. Und weil ich gleichzeitig ja direkt den Anknüpfpunkt hatte zum Profi-Handball. Diesmal als Coach aber. Deswegen, es war ganz kurz der Moment, glaube ich, wo ich dachte, boah, fuck, so hier ist ein Traum weg. Aber es hat sich sofort eine andere Tür geöffnet, wo ich im Nachhinein auch so dankbar bin, dass ich da voll reingelaufen bin quasi und durchgelaufen bin, weil ich als Trainer, glaube ich, so viel besser aufgehoben bin. Auch einmal nach 2 Hüft-OPs hast du einfach keinen Bock mehr auf Krücken zu laufen oder Schmerzen einfach beim Sitzen zu haben. Das zum einen, aber ich merke, wie ich im Trainerdasein einfach auch richtig aufgehe. Das macht mir so unfassbar Bock, dass ich einfach diese Karriere, die ich wahrscheinlich sowieso nach meiner Spielerkarriere eingeschlagen hätte, einfach 10 Jahre früher angefangen habe, bringt so viele Vorteile mit sich, weil man einfach 10 Jahre früher diese 10 Jahre Erfahrung sammelt.
So, und jetzt müssen wir einmal einordnen, weil das jetzt nicht so mega easy ist, dass man einfach sagt, du bist gerade Chefcoach von Team A und Team B, sondern das ist ein bisschen verwobener. Du bist Headcoach von den U20 Ladies der Nationalmannschaft USA. aber gleichzeitig auch noch im A-Team, also in den Senioren, bei den Frauen auch in Nationalmannschaft USA, bist du ebenfalls Assistant Coach, hast natürlich auch aufgrund deiner Vergangenheit als Spieler einen besonderen Augenmerk auch auf Torhüter. Und ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht darüber hinaus noch sehr viel mehr Arbeit, was dann so strategische Entwicklung ist, Management, vielleicht auch ganz einfaches Klinkenputzen bei Sponsoren, bei Förderern und so weiter. Erstmal soweit richtig zusammengefasst, was beinhaltet dein aktueller Job? Und dazu muss man ja sagen, du bist da Volunteer, du machst das rein ehrenamtlich.
Ja, es ist so schön, genau dieselbe Frage habe ich heute jemandem auch beantwortet, der mich angerufen hat und hat gesagt, Henrik, ich habe auf LinkedIn heute einen Post von dir gesehen und dachte, ich muss nochmal anrufen. Und was genau machst du eigentlich da genau? Ja,
so hätte ich es auch formuliert können. Was machst du da alles?
Genau, also auf dem Papier bin ich, wie du gesagt hast, Head Coach der U20-Nationalmannschaft der Frauen und Assistant Coach bei den Senioren. Und das bin ich, Assistant Coach bei den Senioren bin ich seit 2022 und im letzten Jahr habe ich dann die Verantwortung bekommen, auch die U20 als Headcoach zu betreuen, was bei uns strategisch einfach sehr viel Sinn macht, weil du dann einfach die Junioren, die in die Senioren gehst, einfach mit einem sehr ähnlichen Coaching-Staff hast und mit denselben Spielideen schon in die Seniorenmannschaft schickst. So. Was auch einfach den Grund hat, und das muss man nicht leugnen, weil wir alle Volunteers sind. Es gibt nicht so viele Leute, die einen in Anführungsstrichen normalen Job haben, um da Geld zu verdienen, um dann ihre eigenen Reisen und Hotels und Essen zu bezahlen, wenn es darum geht, Camps zu veranstalten und teilweise sogar, dass wir unsere eigene Trainingshalle bezahlen und anmieten, um dann da Camps zu veranstalten. Da gibt es einfach nicht so viele Leute, die das auf sich nehmen. Also es ist so beides. Und was mache ich darüber hinaus? Eine Sache, die ganz schnell klar wird, wenn man diesen Posten hat, ist, dass wenn man sich nur und ausschließlich darauf beschränkt, Coach zu sein, dann kannst du einiges machen und erreichen, aber dann wird nicht so viel passieren, weil eben diese Strukturen bei uns im US-Verband fehlen, dass es super viele Leute gibt, die halt alle diese Supporting-Sachen, die es normalerweise beim DFB gibt oder DAB gibt, die gibt es halt nicht, weil es die Personen gar nicht gibt. So, es gibt niemanden, der nur Sponsoring macht oder nur Social Media macht oder der nur für Strukturen sorgt oder der nur administrative Sachen macht, sondern es gibt ganz wenige Leute, die ganz viel machen. So. Und einfach, weil ich zum einen auch durch mein BWL-Studium und dann auch noch in meiner Arbeit mit einigen Startups oder dieser Startup-Welt einfach sehr viel Berührungspunkte habe, liegt es mir sehr nahe, einfach diese ganzen Sachen zu kombinieren und zu gucken und halt nur diese National-Coach-Tätigkeit über diesen Tellerrand hinaus zu gucken und zu gucken, okay, ich kann viele Sachen, wir brauchen sehr viele Sachen, die gemacht werden müssen. Es macht niemand außer mir oder es stupst niemand an, dann mache ich das. Und da hast du schon einige Sachen angestoßen. Das ist Sponsoring, das sind strategische Ideen reinbringen, das ist das Ganze auf ein System irgendwann fußen zu lassen, also dass man wirklich bestimmte Sachen abkoppelt von einzelnen Personen, die das übernommen haben und mehr ein System draus macht, weil das, was wir in Europa im Fußball, im Handball haben, ist, wir haben Strukturen und Vereine und Clubs, wo, wenn eine Person wegfällt, dann ist direkt der Nächste da, der sagt, oh, hier, ich mach das. So. In der USA, beim Handball ist das so, wir haben Clubs, die teilweise wirklich aus einer Person bestehen und wenn die Person sagt, aus Gründen, aus immer, keine Ahnung, familiär oder ich kann es gar zeitlich nicht machen, wenn die sagen, ich höre mal auf, dann ist der ganze Club auf einmal komplett weg. So. Und wenn wir diese Strukturen nicht verändern und wirklich das mehr in ein System umwandeln und gucken, okay, wie können wir die Clubs miteinander verbinden? Wie können wir wirklich sorgen, dass die alle an einem Strang ziehen, dass die wirklich alle das Gefühl haben, okay, wenn wir jetzt Kinder hier reinbringen und die zum Handball bringen und dass wir die dafür motivieren, dass die vielleicht irgendwann mal bei den Olympischen Spielen sind oder bei den Weltmeisterschaften sind, dass die alle zusammenarbeiten und an irgendeine gemeinsame Vision denken, dann entwickelt sich etwas, wo Dynamik entwickelt, die holen alle andere Volunteers rein und dann bewegen wir uns irgendwann alle in eine Richtung. So, wenn das nicht stattfindet, dann daddeln wir immer weiter auf diesem Niveau rum, wo die USA bisher war. Und da, glaube ich, habe ich einfach gesehen, dass ich habe unfassbar Bock, diesen Sport halt weiter zu fördern, den Sport mehr oder weniger wirklich zu etablieren in dieser sportverrückten Umgebung in der USA, dass ich gesagt habe, ich kann nicht einfach nur stillsitzen, nur meinen Coaching-Job machen, wenn ich sehe, dass ich andere Fähigkeiten habe, die ich nutzen kann, um das Gesamtprojekt US-Handball irgendwie voranzutreiben.
Und dann sind wir ja nicht mehr so weit weg von deinem BWL-Studium. Also du bist jetzt nicht nur da Trainer und man sagt, okay, da ist der Hendrik, der Theoretiker ist und der von mir ist auch Macher, aber halt in so einem ja operativen Business-Bereich und der Trainer Hendrik, sondern der verschmilzt ja in dieser Tätigkeit, kann man sagen.
Ja, absolut. Um das ganz praktisch zu machen, ich meine, mit meinem Master in Marketing liegt es mir ganz nahe, quasi zu verstehen, okay, es gibt die eine Seite am Sport, dass du richtig gute Sportler entwickeln musst. Es gibt aber auch einfach diese Business-Seite, du musst das Produkt Handball einfach vermarkten. So, wenn du damit nicht anfängst, dann wird auch nur so viel passieren. Also ohne Marketing so wird halt nicht so viel langfristig passieren oder nichts sich verändern, so, ne? Weil nur die Athleten ohne die Visibility, dann passiert halt nichts. So. Und deswegen war es für mich auch ganz klar, halt da unter die Arme zu greifen und halt auch wegzukommen von dem Motto, okay, wenn wir diese Spieler haben, dann müssen die nur gut genug sein, dann wird das Geld zu uns kommen. Aber so funktioniert die Sportwelt halt auch nicht so wirklich, sondern du musst halt gucken, okay, wir müssen die Spieler haben, wir müssen die Stories haben, wir müssen die Stories richtig erzählen können und dann müssen wir die Stories in dem richtigen Medium erzählen können und wir müssen die Audience und dann gehen wir ja schon dieses Rabbit Hole runter, wie ich halt richtig Marketing mache. So. Es liegt gar nicht so daran, dass die Leute in der USA, mit denen wir arbeiten, gar nicht das verstanden haben, wie wir das machen. Wir sind einfach zu wenige und zu wenige, die über einen langen Zeitraum konstant dran gearbeitet haben. Also Kontinuität und Konstanz sind vielleicht die anderen strukturellen Sachen, die uns unfassbar gefehlt haben, wo ich merke, unabhängig jetzt von Sport oder Business, überall, wo du etwas siehst, was den Tag oder das Wort Exzellenz verdienst, sind meistens 10, 20 oder noch mehr Jahre, wo eine oder mehrere Personen oder eine Institution konstant an einem Strang gezogen hat, in dieselbe Richtung gelaufen sind, ohne große Konflikte, sondern eher konstruktives Miteinander und konstruktive Spannung, aber jetzt nicht so Ego-Trips, die in Kämpfe ausgeartet sind. Wenn das nicht vorhanden ist, dann bricht halt immer wieder, du baust etwas auf, es bricht zusammen. Du baust etwas auf, eine Person geht und niemand baut da weiter, sondern irgendjemand baut da hinten was weiter. Und das ist etwas, was dir im BWL-Studium, um da den Punkt wieder oder den Bogen zu spannen, da geht es ja ganz viel darum, wie kannst du etwas skalieren, wie kannst du etwas in einem sinnvollen System aufbauen, wie kannst du etwas größer denken als vielleicht eine Person, drei Personen, fünf Personen. Und ich glaube, um deine Anfangsfrage wieder zu beantworten, was habe ich aus meinem Studium genommen? Ich glaube, es ist das, auch dieses in System denken oder in wie kann ich etwas größer aufbauen. Das ist, glaube ich, etwas, was auf einer Metaebene in so einem Studium sehr, sehr gut vermittelt wird, was einem in einem Fach, in einer Klausur gar nicht so bewusst wird.
So, und jetzt haben wir ja schon mal einen guten Einblick, wie komplex dieses Tätigkeitsfeld ist. Und da haben wir noch nicht eine Sekunde über deinen eigentlichen Job, wo du auch mit deiner Miete bezahlst, gesprochen. Und da finde ich jetzt höchst interessant, du hast mir selber mal im Vorgespräch gesagt, du bist eine digitale Nomade, also pendelst so, heute bist du mal in Köln, du hast jetzt im Siebengebirge gepennt und wir sprechen ja auch immerhin immer noch von zwei Kontinenten mit Deutschland und dann vor allen Dingen der USA, wo du eigentlich dann tätig bist. Wie funktioniert jetzt dieses Trainer-Dasein oder auch dieses Management-Dasein im Jahr 2025 oder vor allen Dingen das Trainer-Dasein, wo man denkt, der muss ja eigentlich jeden Tag mit denen in der Halle stehen und trainieren. Und jetzt sagst du mir, ich bin aber eigentlich, habe kein so richtiges Zuhause. Wie kriegst du das jetzt überhaupt unter einen Hut?
Ja, also zum einen dieser Lifestyle, so Digital Nomad, das, ich glaube, wenn man einmal in diese Bubble Tim Ferriss so reinkommt, dann muss man das unbedingt mal ausprobieren oder dann, deswegen war ich so, okay, ich will das unbedingt mal ausleben können, so nach dem Motto, dass ich kein festes Zuhause habe und von überall arbeiten kann. Und da muss ich sagen, habe ich in den letzten 2 Jahren sehr Glück gehabt, dass ich auch Arbeitgeber gefunden habe, die das ermöglicht haben, was mir dann natürlich auch ermöglicht hat, so viel Zeit in die US-Nationalmannschaft zu investieren. Und ja, genau, ich bin gemeldet im Siebengebirge, aber pendel zwischen Frankfurt, viel Zeit habe ich in Hamburg verbracht und dann auch in den letzten 12 Monaten viel im Norden von Frankreich in einem kleinen französischen Dörfchen in Saint-Amand, das ist südlich von Lille, weil da die, wie gesagt, die Headcoachin von unserer Nationalmannschaft ist Französin auch. Und die ist, trainiert eine Profimannschaft in der ersten Liga in Frankreich. Und dann bin ich öfters da auch zu Besuch, weil wir arbeiten super viel remote. Also in unserem US-Staff, wir haben jemanden an der Westküste in Los Angeles, wir haben Leute an der Ostküste, wir haben Leute in ganz Europa verteilt, in Frankreich, in Norwegen, in Spanien, wir haben jemanden in Paraguay, also wir haben fast die ganze Welt.
Nur digitale Nomaden bei euch.
Ja, genau, also wir leben sehr, also der Staff ist sehr digital, wenn wir nicht in Camp sind und für mich bietet sich dieser digitale Lifestyle einfach so sehr an, aus 2 Gründen. Einmal bin ich super flexibel und kann unabhängig von meiner Arbeit halt so ein Camp mitmachen, einfach weil, wenn es jetzt vor 2 Monaten waren wir in Paris, Anfang Dezember, und da musste ich meinen Arbeitgeber gar nicht fragen, kann ich da hin oder kann ich da nicht hin, sondern es war einfach so, ja, du arbeitest halt dann einfach von Paris aus so deine Stunden ab, so ist, du musst deine Sachen erfüllen, deine Aufgaben, aber es interessiert mich nicht, ob das Paris ist, ob das in Budapest ist, ob das in Spanien ist oder in Deutschland, sondern du musst deine Aufgaben fertig machen. Und der andere Teil ist einfach die Kosten. Ich habe mir gesagt, okay, dann gebe ich meine Wohnung auf hier in Köln, wenn ich diesen Digital Nomad Lifestyle halt leben kann, einfach damit ich keine Wohnung finanziere, wo ich teilweise einfach einen halben oder einen Monat gar nicht da bin, weil eben es so kostspielig auch ist, diesen Job zu machen, habe ich gesagt, ich brauche nicht noch extra Kosten, die total sinnlos sind.
Du investierst lieber in Handball als in deinen eigenen Schlafraum. Muss man den Hut vorziehen? Gibt es bei all dem denn auch Herausforderungen? Ich vermute ja. Welche sind das?
Ja, natürlich. Ich glaube, ich bin sehr glücklich gerade mit dem Lifestyle, deswegen funktioniert das so gut für mich. Natürlich kommt es an Grenzen, also wie gesagt, die Woche vor dem Paris-Camp und nach dem Paris-Camp war so, ich war in Frankfurt, dann war ich eine Nacht im Siebengebirge, dann war ich einen Tag in Aachen, dann sind wir nach Paris und dann kam ich wieder, war ich in Aachen, also so gefühlt 4 Tage, 4 andere Orte. Das ist natürlich, irgendwann wird das ein bisschen crazy. Dann ist es auch wieder gut, mal eine längere Zeit am selben Ort zu sein. Das geht nur, weil ich mir das auch bewusst so aussuche. Ich glaube, wenn ich dich jetzt da reinzwingen würde, dann würdest du sagen, Alter Hendrik, bitte nicht. Bitte nicht.
Mir fehlt dann immer, wie die Blackfoots so schön sagen, vom Balkon der Aussicht ob der Dom. Ne?
Ja, genau. So. Und also das ist der eine Punkt, dass ich mir das aussuche und deswegen passt mir das einfach sehr gut. Das andere ist, also persönlich natürlich eine Beziehung. Ich habe sehr Glück, dass meine Freundin auch Leistungssportler ist. Sehr, sehr erfolgreich, besonders im letzten Jahr. Das hat mich sehr gefreut, dass sie ist jetzt in die Top 30 der Welt vorgedrungen. Sie macht 400 Meter Hürden. Und da bei uns ist es natürlich auch so ein bisschen anders, weil wir beide sehr in so einem Saisonplan drin sind, dass so nach dem Motto, wenn Handballsaison ist, dann ist Handballsaison Und wenn für sie Saison ist, dann ist Saison und dann man macht nicht random im Mai irgendwie mal einen Urlaub und dann im Juli und dann im Dezember, sondern eigentlich hat man so ein Spot, so 3 Wochen im Jahr, wo Urlaub gemacht wird und ansonsten gar nicht. Deswegen, das passt einfach, weil unsere Leben sehr ähnlich oder einen sehr ähnlichen Lifestyle haben, dass wir sehr viel nachvollziehen können, was der andere macht und warum der andere das so macht und dass es sehr viel Zeit kostet und dass man sehr für Außenstehende sehr eingeschränkt ist. Aber gleichzeitig gibt es natürlich da auch immer wieder Herausforderungen, weil man halt viel Zeit woanders verbringt, was dann auch ein, ich will nicht sagen belastet, aber sehr strapazieren kann. Und ich glaube, eine gute Balance zu finden, wie man das quasi aufhängen kann, im Sinne von Pausen machen, im Sinne von seinen Ruhepol mit Freunden oder Familien zu finden. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, der Kern, wie gesagt, wenn ich nicht so unfassbar Handball-Nerd oder das als meine große Leidenschaft ansehen würde oder es ist, dann würde es niemals funktionieren.
Gibt es ein Ziel, was du dir gesetzt hast, jetzt auch vielleicht konkret mit der Frauennationalmannschaft, wo du sagst, okay, ab dann, wenn das erreicht ist, dann hole ich mir wieder meine eigene Wohnung, dann will ich im Garten sitzen und wieder sesshaft werden.
Oh, ich hatte gerade eine Antwort, aber die passt nicht auf diese Antwort.
Dann habe ich sie gesprengt.
Auf diese Frage.
Dann gib mir erst die Antwort, die als erstes in den Kopf kam.
Die Antwort wäre, also die klassische, die ich irgendwie geben könnte, wäre, und das war die Frage so, wann hast du das Gefühl, dass du das erreicht hast, was du dir vorgenommen hast? Und was ich mir vorgenommen habe, oder was ich so, das Bild, das ich habe, ist, dass wir ein Nationalspiel haben, USA gegen keine Ahnung wo, aber in der USA und dass wir in ein Stadion spielen, was so 5000 plus Leute hat und wo einfach die Arena voll ist. So, das ist so mein Traum, weil wir haben das letzte Mal, dass wir auf US-Boden ein Handballspiel, ein Nationalspiel hatten, war 2022. Das war vor 50 Zuschauern oder so. Und dann, das war gegen Kanada und dann hatten wir ein Rückspiel in Kanada und da waren wenigstens 600 bis 900 Leute. Das war immer noch mega klein, so. Aber das war halt eine kleine Halle, die super voll war. Das war eine richtig geile Stimmung. Das war richtig elektrisierend. Es war richtig so Playoffs. Das war einfach so geil. So,
und danach bist du jetzt süchtig geworden.
Ja, natürlich. Da ist jeder Sportler süchtig danach. Einfach diese Energie, die du da drin spürst. Und selbst wenn wir haben dieses Spiel verloren und das war kacke, aber da denkst du, boah, das macht einen so ja abhängig von diesem Sport, ne? Das will ich erreichen, vor allem, weil ich habe Football live erlebt, ich habe Basketball live erlebt und es war in Anführungsstrichen nur College-Sport. Und das kann ich jedem nur empfehlen, wenn er in der USA ist, einfach mal zu einem College-Sport zu gehen und dann siehst du 80.000 Zuschauer, die 18- bis 20-Jährigen dabei zuschauen, wie sie mehr oder weniger gut einen Football durch die Gegend werfen und die denkst so, what the fuck is happening here? Die Leute gehen so crazy für einen Sport, der so populär ist, aber es geht ja gar nicht darum um die Qualität. So, weil es gibt die NFL, die sind so viel besser, so nach dem Motto. Aber sowas will ich erreichen, daran habe ich gedacht. Also wenn wir das erreicht haben, dann das dauert bestimmt noch, ich hoffe, es dauert weniger als 10 Jahre, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es 10 oder mehr Jahre dauert. Da wäre ich richtig zufrieden. Die Frage, wann ich mir endlich wieder eine Wohnung hole. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu sagen, dass wir was sehr Spezielles vorhaben. Und zwar, dass wir versuchen, in Europa mit dem, in Anführungsstrichen, schon legendären Club in Montpellier, oder im Süden von Frankreich, eine Art Kooperation aufbauen wollen, wo wir unter anderem mich als Trainer dort platzieren, aber gar nicht in dem Verein direkt, sondern mit dem Verein, würde ich es eher beschreiben, dass ich dort mit dem Verein eine Struktur entwickle, wo wir US-Amerikanerinnen, die genug Talent haben, die aber noch nicht Profi sind, halt aus der USA oder die schon in Europa sind, dort zusammenziehen können, dass die dort trainieren können in einem sehr professionellen Umfeld und sich weiterentwickeln können, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und das müssen wir deswegen machen, weil normalerweise würden wir so eine Art Akademie in der USA bauen, aber da haben wir einfach nicht die Competition oder es gibt halt einfach keine US-Liga, wo das Niveau so gut genug ist, dass die Leute sich entwickeln können. So. Und deswegen haben wir so eine Art Proxy jetzt bauen müssen oder das Projekt so entwickeln müssen, wo wir einen sehr, sehr professionellen Club nehmen müssen, der schon das Marketing quasi, die Marketing-Idee dahinter verstehen kann und einfach sehr für den Handball sehr fortschrittlich arbeitet, um sowas zu entwickeln. Und ja, da würde ich natürlich wohnen. Und dann hätte ich wieder eine Wohnung.
Montpellier wird's dann. Aber ich höre schon raus, du sprichst von in 10 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer, möchtest du in dieser Halle spielen, bildlich. Das heißt für dich aber auch, du hast schon die Vision, so lange dann auch für den Bereich USA-Handball zu arbeiten. Das ist schon so die Idee bei dir.
Ich glaube, das ist genau das. Eigentlich könnte ich schon fast sagen, ich weiß, das ist genau dieses Projekt, was mein Leben lang mich begleiten wird. Das ist genau das, was ich gefunden habe, was ich zum Ende meiner Schulzeit halt überhaupt nicht klar vor Augen hatte. So, ich hatte Freunde in der Schule, die waren so spätestens in der 10. oder 11. Klasse waren die so, boah, ich will genau das werden, ich mache genau dieses Studium oder genau diese Ausbildung und dann gehe ich genau diesen Weg runter. Und ich war so, I have no idea. So, ich weiß, es wird nicht das Medizinstudium, aber ich weiß auch mehr auch nicht so. Das Interessante war, in meinem Masterstudium hatte ich eine Kommilitonin, mit der ich mich sehr gut angefreundet habe und das waren so die Sachen, die ich aus dem Studium gezogen habe. Teilweise auch diese zwischenmenschlichen Sachen, weil wir haben über Personal Branding gesprochen, weil ich mit LinkedIn angefangen habe und so weiter und ich war so, ah, wie soll ich mich positionieren und so weiter und sie war so, hey Hendrik, das ist völlig klar, das ist Handball und das im Handball und sie meinte so, und der Satz wird mir immer im Kopf bleiben, du wirst diese Sportart nie loswerden. So, und dann habe ich so auch zurückgeblickt und war so, ja klar, immer als ich versucht habe, so ein bisschen weg vom Handball zu gehen, war es direkt wie so ein Rebound-Effekt. Ja, und je stärker du es wegdrückst, desto mit mehr Wucht kommt es zurück. Und ja, deswegen ist es für mich auch so, mich fragen viele Leute auch so, ja, denkst du, das kann funktionieren? Und für mich ist es so, es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht, ob das passieren wird, sondern nur eine Frage der Zeit, weil alle Sachen, die wir brauchen, haben wir so. Das Einzige, was fehlt, was ich vorhin ja so ein bisschen angedeutet habe, ist diese Konstanz. Wir müssen einfach nur lang genug daran arbeiten. Die Grundstrukturen der USA sind da. Die Grundstrukturen, wie aktuell die Sportwelt funktioniert, wie Social Media Sachen viral gehen, die sind da. Es ist crazy, wie Leute mittlerweile in Sport investieren, wie große Business-Mogule oder ehemalige Sportler plötzlich Fußballvereine in der 5. Liga aufkaufen, in Mediahäuser. Du kannst, weißt das wahrscheinlich besser. Ich weiß nur, dass irgend so ein Promi sich in der Prem,
du meinst wahrscheinlich Ryan Reynolds,
ja, genau,
der sich Wrexham United,
genau,
aufgekauft.
So, das hätte ja vor 20 Jahren niemand gemacht. Oder ist mir nicht bewusst, so.
Mir auch nicht. Das ist auch eine andere Zeit, also ja, bin voll bei dir.
So, deswegen, ich habe das Glück, in einem perfekten Zeitalter zu leben, mit meinen Skills, so nach dem Motto. Das, wie gesagt, das ist für mich nur eine Frage der Zeit. Und ob das jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre dauert, dann sei es drum.
Ich würde jetzt mal unterstellen, dass du fest davon ausgehst, irgendwann wird das auch dein Vollzeitjob sein, im Sinne von, der wird dir dann auch das Geld einbringen, was du zum Leben brauchst. Ja, was ist denn jetzt eigentlich gerade aktuell dein Vollzeit und was ist dein Nebenjob?
Ja, Vollzeit im Kopf wahrscheinlich Handball, Vollzeit, wie ich mein Geld verdiene, ist mein Job bei Carbon Mainz, wo ich als Marketing-Spezialist arbeite. Ich bin ein riesen AI-Fan oder Enthusiast, so nenne ich es auf LinkedIn, weil ich mich definitiv nicht als Experte bezeichnen würde, weil ich keine Studiengänge, die es ja mittlerweile plötzlich gibt oder jetzt große Zertifikate mir versuche einzuholen, sondern ich benutze es einfach tagtäglich und seitdem ChatGPT 2023 war es ja erst quasi, auf den Markt kam, benutze ich das tagtäglich und spiele damit rum und baue mit Midjourney Bilder und lasse die generieren und versuche Voices zu klonen und so. Ich liebe einfach damit rumzuspielen. ja, ich würde sehr gerne irgendwann dahin kommen, dass ich mit Handball oder, muss nicht als Trainer sein, aber in dem Konstrukt mit Handball mein Geld verdiene. Ich hätte broader gesagt, irgendwie mit Sport, aber es wird der Handball sein, weil wenn ich, wie gesagt, das versuche wegzudrücken, dann kommt es nur mehr wieder. Aber das Geile finde ich ist einfach, vor 2,5 Jahren gab es noch keine KI. Und dann kommt irre, plötzlich, ne? KI und das komplette Marketing dreht sich auch gefühlt nicht auf den Kopf, aber verändert sich nochmal so krass. So, ich hatte mein Studium beendet und habe meinen ersten Job angefangen und durch KI hat sich nochmal das komplett irgendwie verändert. Weil plötzlich wurden Sachen möglich, die vorher überhaupt nicht möglich waren. Und deswegen, das ist so schwierig, gerade für mich, vor allem in dieser noch so neuen KI-Ära zu sagen, ja, genau dahin wird's hingehen, weil ich selber 2023 für mich so einen krassen Change erlebt habe, was alles möglich ist, wie auch mein Weg sich verändert hat, dass ich sage, boah, in 2 Jahren werde ich aber auf jeden Fall da sein, so nach dem Motto. Ich glaube, was auf jeden Fall der Fall sein wird, ist, dass ich im Handball sein werde. Ich glaube, ich werde mit Handball Geld verdient haben, sei es als Trainer, sei es mit anderen Sachen. Ich werde auf jeden Fall noch im Marketing sein, einfach weil ich daherkomme und ich das auch, weil mir das richtig Spaß macht. Ich glaube am ehesten noch, dass ich, weil ich so viel in der Startup-Welt verbracht habe und auch einen sehr, sehr guten Mentor habe, der durch und durch Startup-Builder ist quasi und Startup-Mentor ist, dass ich wahrscheinlich irgendwie mein eigenes Ding so ein bisschen auch gemacht habe. Besonders, also tatsächlich bin ich mit jemandem dabei, so eine Art LinkedIn Personal Branding KI Assistant zu bauen. Und da liegt es sehr nah, einfach quasi, wir sind beide unser bester Kunde, was natürlich immer gut ist. Dann weißt du auch, dass das Produkt scheiße ist oder schon gut genug ist. Sowas quasi anderen Leuten zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, willst du mir nicht einen Zehner dafür geben? Ich habe so viel Zeit investiert, das zu bauen. So, das ist ja so ein Mittelding zwischen, verdiene ich mein Geld jetzt noch mit Marketing oder ist es jetzt Handball? Für mich ist es egal. Also, womit ich mein Geld verdiene, ist mir eigentlich egal, solange ich weiter an dem Projekt USA und Handball basteln kann.
Ein Tausendsasser, der eigentlich seinen Leidenschaften nachgeht und ich glaube, dass du da auf einem interessanten und sehr, sehr guten Weg bist. Du steckst dir da sehr große Ziele. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Ein wirklich vielfältiges Leben, wo die Uni Köln ein Teil am Ende gewesen ist und sein wird. Wir haben als wiederkehrende Aufgabe für unsere Gäste, bitte ich immer meinen Gast, als letztes die Zeit an der Uni Köln zu beschreiben. Und zwar in 3 Worten. In welchen 3 Worten würdest du die Zeit an der Uni Köln beschreiben?
3 Wörter, okay. Also auf jeden Fall Freundschaft oder Freundschaften. Ja, Handball. Ja,
ich glaube Freundschaft. Du hättest vielleicht auch 3-mal Handball einfach
sagen
können.
Ja, stimmt. Jetzt im Nachhinein. ja, stimmt. Ja, komisch, dass ich nicht direkt gesagt habe. Nee, aber Freundschaft, Wandel, ja, Handball. Ja, das passt gut.
Dann verabschiede ich mich mit diesen Worten bei dir und unseren Zuhörenden. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da oder auch einen Kommentar. Das geht ja mittlerweile bei Spotify und Co. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und auch Henrik, dir ein großes Dankeschön, dass du hier zu Gast warst und uns ein bisschen von deinem Leben erzählt hast. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir.
Mach es gut, sag ich immer.
Mach es gut.